Der Herr ist auferstanden. Gut, das habe ich erwartet, danke. Eigentlich habe ich gedacht, dass das Simon das schon bringt. Danke, dass du es mir übrig gelassen hast. Weil seit ich das erste Mal hier in der ETG Scheppach diesen Satz oder dieses Prozedere gehört habe, habe ich mich gefragt, was soll das eigentlich? Klar, ich verstehe das Prinzip an und für sich schon. Vor allem am Ostern wird es ja nicht nur von uns so wiedergegeben, sondern von Kirchen weltweit in ihren eigenen Sprachen. Und man möchte sich daran erinnern, dass eben Jesus vom Tod auferstanden ist. Und in diesen Sätzen schwingt ja schon eine Freude mit über diese Auferstehung. Es ist also ein freudiger Ausruf. Aber dieses Wiederholen, dieses er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, hat so ein bisschen auch ein sich gegenseitig das Zusagen, weil man es irgendwie noch nicht ganz fassen kann, wenn man so ungläubig quasi dasteht, weil diese Auferstehung unser Denken sprengt, eigentlich unser ganzes gesamtes Weltbild. Und eben durch dieses Wiederholen sprechen wir uns gegenseitig zu, machen das ein bisschen ein Stück greifbarer. Was ich mich dabei aber immer wieder gefragt habe, warum machen wir eigentlich so ein Riesentamtam um diese Auferstehung? Hat es nicht gereicht, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und für unsere Schuld bezahlt hat? Für was braucht es eigentlich die Auferstehung? Warum ist das so wichtig? Und ich weiß, die Frage, die wirft jetzt nicht sonderlich gutes Licht auf mich und mein Glaubensleben, aber vielleicht hast du dich das auch mal gefragt. Oder fragst dich das immer noch? Vielleicht kannst du diese Frage verstehen. Und wir wollen uns in der Predigt, wie soll es auch anders sein, dem Thema Auferstehung etwas nähern. Und Spoiler-Alarm, ich kann da nur ansatzweise die Oberfläche ankratzen. Das Thema ist so immens groß, hat so eine unglaubliche Sprengkraft. Da wäre es ja schlichtweg fahrlässig, wenn ich mich jetzt hierher stelle und sage, so sieht's aus, so nicht anders. Das wird dem nicht gerecht, das wird Jesus nicht gerecht. Und deshalb möchte ich dich auf eine Reise einladen, Jesus zu suchen, ihm Fragen zu stellen und ihm zu begegnen. Vielleicht darf das heute ein erster Schritt sein. Und ich möchte zu Beginn den Auferstehungsbericht in Matthäus 28 vorlesen, die Verse 1 bis 10. Und ich habe den Text bewusst nicht als Folie dabei. Du darfst gern einfach die Augen schließen und dir vorstellen, wie das denn gewirkt haben muss. Nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche kam Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Matthäus erzählt hier in 10 Versen knapp, was da passiert ist. Dichter kann man das eigentlich kaum zusammenfassen. Und wir lesen hier, dass bevor die Frauen am Grab angekommen waren, es ein Erdbeben gab und ein Engel den Stein vor dem Grab zur Seite gerollt hat und sich eben auf den Stein gesetzt hat. Dieses Bild, das war damals, so wie heute, eigentlich unvorstellbar. Und häufig geht Gottes Handeln in der Bibel mit einem Erdbeben einher. Wir erinnern uns an Karfreitag, als Jesus stirbt, auch da bebt die Erde und reißt die Erde an manchen Stellen auf. Auch die Beschreibung des Aussehens des Engel erinnert an andere Stellen in der Bibel. Was es sagen soll, diese Auferstehung ist Gottes Werk. Nicht Jesus selbst hat das Grab geöffnet, sondern Gott. Jesus war wirklich tot. Er war vollkommen tot. Er hat nicht von innen nur darauf gewartet, bis der Stein zugerollt wird und dann kann er aufstehen, ne? Sondern er war wirklich tot. Gott hat den gekreuzigten und toten Jesus wieder auferweckt. Und der Engel sitzt eben auf diesem Stein, als die Frauen ankamen, quasi als Symbol des Triumphes. Er setzt sich darauf, um zu zeigen, ich habe den Tod besiegt. Gott hat den Tod besiegt. Und der Engel fordert die Frauen auch auf, sich diese Stelle anzuschauen, dass da eben kein Körper liegt. Jesus ist leiblich auferstanden. Da ist kein toter Körper zurückgeblieben, der Tod ist bezwungen. Aber was hat es mit der Frage zu tun, die ich am Anfang erwähnt habe? Am Kreuz hat Jesus ja alle Schuld auf sich genommen. Mit seinem Tod trennt uns nichts mehr von Gott. Davon zeugt ja auch dieser zerrissene Vorhang im Allerheiligsten im Tempel, wovon der Alex am Freitag auch gepredigt hat. Warum wird dann hier dieser Triumph über den Tod so spektakulär gezeigt? Laut Bibel ist die Folge von Sünde der Tod. Und Sünde an sich ist ein ziemlich weit gefasster Begriff. Den kann man gar nicht hundertprozentig genau definieren. Er hat verschiedene Aspekte und diese Aspekte, die geben sich in der Bibel auch wieder. Manchmal wird Sünde für Schuld verwendet, manchmal für Verfehlungen im Sinne von ein Ziel verfehlen, wie beim Bogenschießen, daneben schießen. Manchmal für Ungehorsam und Auflehnung im Sinne von Rebellion. Und wer Kinder hat, der wird es direkt wahrscheinlich nachempfinden können. Vor allem das Thema mit der Religion. Rebellion, nicht Religion. Gut, danke. Bildlich dargestellt und stark vereinfacht, können wir das so zusammenfassen. Sünde ist wie ein Teenager in der Pubertät, der sich gegen seine Eltern auflehnt. Ich habe Bestätigung erwartet. Gut. Und so bezeichnet Sünde das Auflehnen des Menschen gegen Gott. Und eben diese Sünde oder diese Schuld, die wir auf uns laden durch unser Handeln, hat den Tod zur Folge. Also sieht die Gleichung hier eigentlich so aus. Sünde gleich Tod. Im ersten Buch Mose bei der Erstehung oder die von der Erstehung der Welt, das von der Erstehung der Welt berichtet, lesen wir, dass durch Adam und Eva eben auch der Tod in diese Welt Einzug erhalten hat. Adam und Eva wurden in einen Garten gesetzt und durften von allem essen, was es da gab, außer von der Frucht eines Baumes. Und genau von dem haben sie gegessen. Sie haben sich gegen Gott aufgelehnt und waren Gott ungehorsam gegenüber. Und so kam eben der Tod in unsere Welt. Was dabei wichtig ist, Gott hat den Menschen nicht geschaffen, damit er stirbt. Du bist nicht auf dieser Welt, einfach um irgendwann mal zu sterben. Wenn wir eigentlich nur leben oder existieren würden, um irgendwann mal zu sterben, warum trifft es uns dann so sehr, der Tod? Warum macht es uns so betroffen? Warum schmerzt er uns so? Ich meine, das wäre wie wenn Fische jeden Tag aufwachen und denken, Mann, krass, wie nass Wasser eigentlich ist. Der Tod wäre dann quasi eigentlich unser Lebensziel. Wir sind nur da, um irgendwann zu sterben. Wir würden nur leben, um zu sterben. Ein ziemlich trostloser Gedanke. Aber ja, wir Menschen sind für unser Handeln selbst verantwortlich und müssen früher oder später auch den Preis dafür zahlen. So gehören Sünde und Tod zusammen. Man kann sie nicht voneinander trennen. Wie sieht es dann eben mit der Frage aus? Warum musste Jesus auferstehen? Reicht es eben nicht, dass er am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat? Okay, wenn man das so anschaut, dann wäre die Gleichung quasi: Kreuz gleich Tod. Der Tod wäre quasi immer noch da, wenn man die Sünde herauslöscht. Die Schuld ist vergeben, aber der Tod wäre noch da. Das wäre dann quasi eigentlich die Gleichung für Karfreitag und Karsamstag. Jesus ist am Kreuz gestorben und er ist auch tot. Und wenn das so geblieben wäre, was würden dann die Konsequenzen sein? Wenn wir uns die Jünger dazu mal anschauen, dann sehen wir, dass bis auf Johannes eigentlich alle Jünger nicht bei der Kreuzigung dabei waren. Sie haben sich versteckt, sie hatten Angst. Auch nach der Kreuzigung liest man davon, dass sie sich eingeschlossen haben in einem Haus, aus Angst verfolgt und auch hingerichtet zu werden wie Jesus. Sie hatten für Jesus alles aufgegeben, ihren Job, ihren Wohnsitz und ihre Familien. Und jetzt wurde er gekreuzigt. Und durch diese Kreuzigung schien es wie widerlegt, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist und der Messias ist. Man kann eigentlich diese Verzweiflung der Jünger und diese Enttäuschung fast schon spüren. Und daran erinnern wir uns ja auch jedes Jahr aufs Neue an Karfreitag. Da ist keine frohe Botschaft, kein Evangelium, keine Hoffnung bei dieser Gleichung. Es würde bedeuten, dass auch für uns nach dem Tod Schluss ist. Paulus geht in seinen Ausführungen in 1. Korinther 15 sogar so weit, dass er schreibt, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden euch aufgeladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Paulus erklärt sogar den gesamten Glauben ohne die Auferstehung für sinnlos. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre und wir uns trotzdem nach seiner Lehre richten, dann wären wir sogar die bedauernswertesten Menschen der Welt. Kurz zusammengefasst, ohne Auferstehung gibt es keine Hoffnung. Das ist keine gute Botschaft. Das heißt eigentlich, diese Gleichung, die kann hier so nicht stehen gelassen werden. Sie gibt keinen Sinn. So wie Sünde, wie wir vorher gesehen haben, den Tod zur Folge hat, so schreit der Tod Jesu des Kreuz förmlich nach einer Auflösung. Wenn Jesus wirklich der Messias ist, wenn Jesus wirklich der Retter der Menschheit ist. Und vielleicht kann ich das in dem Beispiel ein bisschen verdeutlichen. Wenn man einen Autounfall baut und man schuld an dem Unfall ist, dann kann man aussteigen, sich bei dem Unfallgegner entschuldigen. Der kann auch sagen, ja, passt schon, ich vergebe dir symbolisch. Der Schaden am Auto ist aber entstanden und den Schaden muss man zahlen. Und jetzt hat jeder von uns hoffentlich eine Autoversicherung, die dann diesen Schaden übernimmt, weil ansonsten müsstest du den Schaden eben selber tragen. Und Jesus ist in dem Beispiel, stark vereinfacht, quasi unsere Versicherung. Unsere Versicherung vor dem Tod. Wäre er nicht auferstanden, wäre der Tod nicht besiegt und damit auch die Sünde nicht vollständig bezwungen. Wir müssten immer noch die Folgen oder den Schaden zahlen. Und das, wogegen die gesamte Menschheit ankämpft, was jeder Mensch bei aller Anstrengung nicht ändern kann, wogegen du und ich machtlos sind, ist der Tod. Man kann seinen Tod vielleicht ein Stück weit nach hinten verschieben, durch Ernährung, durch Sport und was weiß ich auch alles. Aber sterben wird einmal jeder von uns. Und Gott hat diesen Tod besiegt. Wir lesen ja eben und wir wissen es ja auch, dass Jesus nach 3 Tagen von den Toten auferweckt wurde. Nicht nur die Sünde ist durch das Kreuz besiegt, sondern auch der Tod ist besiegt. Und so wie Sünde und Tod nicht zu trennen sind, kann man Kreuz und Auferstehung noch viel weniger voneinander trennen. Man kann sie nicht separat voneinander betrachten. Es gibt kein Kreuz ohne Auferstehung. Es gibt keinen christlichen Glauben ohne Kreuz und es gibt keinen christlichen Glauben ohne Auferstehung. Es gehört untrennbar zusammen. Gott hat den Tod durch die Auferstehung besiegt. Anstelle von Sünde und Tod tritt Kreuz und Auferstehung. Das ist zumindest die Art von Mathematik, die ich verstehe. In Jesus sind Tod und Sünde besiegt. Wir können den Tod Jesu am Kreuz und seine Auferstehung als großes Ganzes sehen. Als das, was Gott mit Jesus vorhatte und was er für uns als Menschen getan hat. Aber was bedeutet die Auferstehung für uns konkret? Wie vorhin schon gesagt, wir können jetzt bestimmt noch mehr als 20 Predigten mit diesem Thema füllen und dabei trotzdem immer noch nur die Oberfläche angekratzt haben. Aber einer der Hauptaspekte: wir haben eine Hoffnung. Eine Hoffnung auf die Ewigkeit zusammen mit Gott. Und diese Hoffnung, die haben wir uns ja auch in unseren Slogan eingebaut, wir als ETG Scheppach, wir haben uns das auf die Fahne geschrieben. Die Hoffnung, dass ein Leben in Gemeinschaft mit Jesus Christus nie endet. Der Tod kann dir und mir nichts mehr anhaben, wenn wir das Opfer Jesu am Kreuz und die Auferstehung für uns auch annehmen. Wenn du das für dich persönlich annimmst. Sterben werden wir trotzdem. Das, was bei Adam und Eva passiert ist, hat wohl tiefere Konsequenzen, als wir uns das vorstellen könnten. Seitdem kämpft eigentlich alles, die gesamte Schöpfung in dieser Welt, gegen die Folge der Sünde an, gegen den Tod, auch unser Körper. Aber dieser Tod wird nur von kurzer Dauer sein, weil Jesus versprochen hat, dass er wiederkommen wird, um sein Werk zu vollenden. Und bis das geschieht, haben wir die Hoffnung und sein Versprechen durch das leere Grab. Diese Hoffnung in uns, dem Tod nicht mehr machtlos gegenüber zu sein, es verändert unser Handeln. Das verändert eigentlich unser ganzes Sein. Schauen wir uns da nochmal den Text an. Die Frauen kommen eben zum Grab, finden es leer vor und bekommen den Auftrag vom Engel, geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden sind. Sie laufen los und auf einmal begegnet ihnen der auferstandene Jesus. Nicht ein Geist, nicht irgendeine transzendente Erscheinung oder Lichtwesen oder sonst was, sondern der körperlich anwesende Jesus. Er grüßt die Frauen mit einem "Seid gegrüßt." Und die Worte, die hier stehen, sind im damaligen Kontext, haben so viel bedeutet wie "Guten Morgen." Ein freundliches und kurzes "Guten Morgen." Jesus steht auf und sagt "Guten Morgen." Ich weiß nicht, wie es euch geht. Eigentlich hätte ich da irgendwie so wenigstens Nebel oder normal Erdbeben oder ein Feuerwerk oder irgendwas. Nein, "Guten Morgen." Und es hat gelangt. Die Frauen rennen auf ihn zu, schmeißen sich ihm vor die Füße und beten ihn an. Sie können ihn körperlich anfassen. Und Jesus wiederholt die Aufforderung des Engels mit einer leicht anderen Nuance. Er sagt: geht und sagt meinen Brüdern. Meinen Brüdern. Nicht wie der Engel gesagt hat, sagt den Jüngern, sondern Jesus sagt Brüder. Er schließt alle ein. Alle die, die ihn alleine gelassen haben am Kreuz und sich aus Angst verfolgt zu werden eingeschlossen haben, weil sie mit Jesus unterwegs waren. Meine Brüder. Er nimmt noch nicht mal Petrus raus, der ihn ja eben dreimal verleugnet hat. Die Schar, die sich ängstlich und ohne Perspektive zurückgezogen hat, nennt er seine Brüder. Was macht es mit den Jüngern? Nun, die, die sich aus Angst versteckt haben, predigen später auf einmal ohne Furcht das Evangelium. Die gute Botschaft Jesus vom Kreuz und der Auferstehung. Auch wenn sie das, wie wir halt später in der Apostelgeschichte und weiter lesen können, auch ihr Leben gekostet hat. Aus Verzweiflung und Trostlosigkeit wird Hoffnung und Freude. Aus Angst und Verstecken wird Mut und Begegnung. Aus Verrat und Verleumdung wird Treue und Bekenntnis. Das ist die Kraft des Evangeliums. Das ist die Kraft des Kreuzes und des leeren Grabes. Und wo du dich fühlst, wie die Jünger in der Zeit, in der Jesus tot war, sage ich dir: der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wo du wie die Frauen in dem Text Jesus den Gekreuzigsten suchst, wirst du dem Auferstandenen begegnen, der dich mit einem freundlichen "Guten Morgen" begrüßt. wo du am Kreuz trauerst und dich fragst, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Antwortet er dir mit der Hoffnung auf die Ewigkeit, in der alles zu einem guten Ende bringen wird. Und wenn es bei dir noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. So wie Paulus es im 1. Korinther 15 weiterschreibt, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Sei dir bewusst, dass Jesus der Gekreuzigte jedes Leid, das du empfinden kannst, nachempfinden kann. Dass er dich sieht und mit dir weint, aber dass er auch zu dir sagt, ich werde alles zum Guten wenden. Warte noch ein wenig, halte noch ein wenig aus. Du bist nicht allein. Und das gilt auch im Angesicht des Todes, den wir immer noch sterben müssen. Wir stehen quasi in der Spannung von Jesus hat den Tod, Gott hat den Tod schon besiegt, aber trotzdem müssen wir noch sterben. Und wir halten uns an dieser Hoffnung fest, die Jesus uns gibt. Wir klammern uns an diese Hoffnung, wie ein Kind sich an seine Eltern klammert. Die Eltern, die nur durch ihre Anwesenheit schon Hoffnung schenken. Und dass wir immer noch sterben müssen, das ist ein bisschen wie bei dieser Orchidee hier. Die blüht sehr prächtig und ich habe mir sagen lassen, dass Orchideen sehr empfindlich sind. Ich hoffe, dass sie diesen kurzen Ausflug hierüber überlebt. Aber diese Orchidee ist aus einem Samen entstanden, der zwischen 0,1 Millimeter und 5 Millimeter groß ist. Und dieser Samen, der musste in die Erde gelegt werden und quasi sterben, damit da was Schönes daraus entstehen kann. Und so sieht es auch mit unserem Tod aus. Irgendwann, wenn nicht Jesus vorher wiederkommt, werden wir sterben. Aber wenn er wiederkommt, werden wir auch aufblühen, wie diese Blume hier. Und ich finde es einfach spannend und toll und irgendwie glaube ich da nicht an den Zufall, dass unsere Osterfeiern genau in den Frühling reinfallen. Das heißt, wenn ihr heute oder morgen eure Bäuche vollgeschlagen habt nach dem Essen und dann der allgemeine Spaziergang ansteht, worauf die Kinder gar keine Lust haben, schaut euch mal um, wie sehr es hier blüht, wie sehr die Farben spielen und wie sehr auch diese Schöpfung dadurch auf die Auferstehung hindeutet. Auch hier ist Gottes Versprechen an dich und mich absolut sichtbar. Und dieses in die Erde fallen, damit was aufblühen kann, das symbolisieren wir zum Beispiel auch in der Taufe. Wir tauchen unter das Wasser und zeigen so, ich bin mit Jesus gestorben. Wir tauchen auf dem Wasser aus und zeigen so, ich bin mit Jesus auferstanden. Ich bin ein neuer Mensch. Und die Taufe ist quasi die symbolhafte Handlung von dem, was wir uns absolut sicher sind, was passieren wird, wenn Jesus wiederkommt. Und genauso wie Kreuz und leeres Grab zusammengehört, gehören Bekehrung und Taufe auch zusammen. Und ich möchte dich jetzt einladen, wenn du diese Hoffnung noch nicht für dich selbst angenommen hast, hast du jederzeit die Chance dazu. Da braucht es gar nichts groß Spezielles, da brauchst du nicht mal dieses Übergabegebet, es braucht eine Entscheidung, die du zwischen dir und Gott triffst. Falls du doch ein Gebet brauchst, steht nachher hier in der Lobpreiszeit das Gebetsteam vorne, du darfst gerne einfach vorkommen, während wir gemeinsam Gott loben und Gott anbeten möchten. Und falls du dich bereits für Jesus entschieden hast, aber noch nicht getauft bist, dann nimm doch die Frage mit, was muss noch passieren, dass du auch diese Taufe annimmst? Und wenn du dich dabei auch fragst, warum Gott dich verlassen hat, dann möchte ich dich einladen, in der Gebetszeit das leere Kreuz und das leere Grab anzuschauen. Jesus hängt hier nicht am Kreuz und er liegt hier nicht am Grab. Er ist bei dir. Er ist neben dir. Er lebt. Er weiß um deine Wunden und er weiß um deine Verzweiflung. Und nochmal, er spricht dir persönlich zu, ich werde alles zu einem guten Ende bringen. Und wenn es noch nicht gut ist, ist das noch nicht das Ende. Ich möchte beten und ihr dürft gern schon nach vorne kommen. Großer Gott, Das, was du an Ostern getan hast, sprengt unser Denken, sprengt unsere Vorstellungen, sprengt unseren Verstand. Und wir sind dir so dankbar dafür, dass Kreuz und Grab leer sind, dass wir eine Perspektive haben, die für die Ewigkeit gilt, dass wir mit dir unterwegs sein können. Und ich möchte dich jetzt speziell bitten für jeden Einzelnen, der diese Botschaft hört und in dem das etwas anrührt, Schmerz, Wunde oder einfach auch Neugier, begegnet du ihnen jetzt besonders. Herr, verherrliche dich du in dieser Anbetungszeit. Verherrliche dich du in unserem Leben. Und tu dein Werk. Amen.